in der orthodoxen Kirche, wo man jetzt schon die ganze Nacht gefeiert hat und dann in der Stille einer dunklen Kirche sich beim Hellerwerden die Kerzen angezündet hat und dann sich gegenseitig zugerufen hat, Christus ist auferstanden, und der Partner antwortete, er ist wahrhaftig auferstanden, wie wir es in unserem Osterkanon gesungen haben, da ist man uns jetzt schon voraus. Wir Deutschen kommen ein bisschen zu spät, 10 Uhr morgens, erst Ostergottesdienst. Ich hoffe aber, dass nächstes Jahr wieder Kraft, Zeit, Ideen und Mitarbeiter da sein werden, um auch hier in unserer Kirche einen Osterfrühgottesdienst, der in der dunklen Kirche beginnt, dann zu feiern. Denn was für einen Tag haben wir hinter uns? Von wo kommen wir her? Christen kommen ja immer von irgendwo her. Entweder kommen sie von Weihnachten her oder von Pfingsten her. Heute kommen wir vom stillen Karsamstag her. Warum still? Warum hat man früher, und das macht es auch heute noch, in liturgisch bewussten Kirchen am Karfreitag die Kerzen ausgepustet? Weil das stimmt, was unser Wochenspruch sagt, was Jesus im Wochenspruch sagt. Ich war tot. Ich war tot. Und nicht nur tot, sondern Jesus wurde begraben. Und während wir dran denken, wie er im Grab liegt, so haben wir am stillen Karsamstag, wäre das jetzt die passende Stelle in unserem Glaubensbekenntnis, eigentlich zu bedenken als Christen schon einen ganz anderen, gewaltigen Sieg. Es heißt doch, gekreuzigt, gestorben und begraben und dann hinabgestiegen noch tiefer als in die Erde, in das Reich des Todes. Und in der Liturgie bedeutet das, dass man am Karsamstag, am stillen Karsamstag zu bedenken hätte, wie Jesus im Totenreich seinen Sieg ausgerufen hat. Auf alten Bildern wird das so ausgedrückt, dass er mit einer Siegesfahne, das Lamm, das erwürget ist, zu den Toten geht, im Totenreich, und dort auch seinen Sieg, den er am Kreuz errungen hat, über Sünde, Hölle, Tod und Teufel, ausruft. Von da kommen wir her, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und dann hat sich eine andere Bewegung gezeigt. Nicht hinunter, hinunter und noch tiefer hinunter, in Tod und Verwesung hinein, sondern jetzt feiern wir heute Morgen diesen erstaunlichen Prozess, dass Gott, allein Gott, wer sonst, eine Kraft hat, die diesen Prozess des Hinunter und noch mehr hinunter umkehren kann in eine Aufwärtsbewegung. Und wir haben ja eben schon eines dieser Berichte gehört, die, das möchte ich zugeben, nicht alle ganz logisch, chronologisch, historische Geschichtsschreibung unserer Art ist da anders als orientalische, die Ereignisse aufzeigen, sondern wie kann es auch anders sein? Stellt euch vor, was ihr und ich uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, wie es im Kopf und im Herzen und im Gefühl der Jünger und der Jüngerinnen, wie Maria Magdalena eine war, ausgesehen haben muss. Es gibt einen Film eines modernen Filmemachers Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, da begegnen sich zwei Hippies in der Wüste und sie fragt ihn, wie sieht's aus in deinem Kopf? Und er sagt, Dschungel. Das muss der totale Dschungel gewesen sein. Das totale Chaos. Und sie haben sich zitternd vor Angst und Hoffnungslosigkeit und Depression zusammengerottet und eingeschlossen vor den Römern, dass sie nicht auch noch erwischt würden. Aber eine, die immer da war, wo er war, die in der Bibel sehr oft beschrieben wird, Maria Magdalena, Maria aus Magdala, die ging in aller Frühe, als es noch dunkel war, zum Grab. Johannes 20, Vers 1 bis 8, Maria, Johannes 20, Vers 11 bis 18 ist unser Predigttext heute Morgen. Und sie sah, dass der Stein vom Eingang entfernt war und läuft zu Petrus und den Jüngern und erzählt es. Und nun, unser Predigttext setzt da ein, Maria stand noch vor dem Grab, Vers 11, und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Warum weinst du? Fragen die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggetragen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus da stehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, wenn du ihn fortgenommen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich möchte hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt mein Herr. Die Stimme kennt sie. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht zurück. Ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt, aber geh du zu meinen Brüdern und sage ihnen von mir, ich gehe zu dem, der mein und euer Vater ist, mein Gott und euer Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und sagte, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete ihnen, was er ihr aufgetragen hatte. Liebe Gemeinde, könnte man uns, wie es in so Science-Fiction-Filmen möglich ist, beamen durch die Zeit? So müssten wir uns jetzt vorstellen, und wir hätten unsere Uhren an, die würden gehen. Wir befinden uns hier nicht in irgend so einem Zwischenreich. Wir befinden uns in Raum und Zeit. Wir befinden uns in der wirklichen Welt, wo man anfassen kann und anfassen will. Um dem, was man sich fast nicht zutraut, was man sich fast nicht vorstellen kann, was man nicht glauben kann, nämlich eine Auferstehung, sich gewisser zu werden, zu verifizieren, würden die Wissenschaftstheoretiker sagen. Maria stand vor dem Grab und weinte. Weil der nicht mehr da war, zu dem sie hingehen wollte, um ihn zu balsamieren, um den Leichnam zu salben. Denn es war ja ein Grab eines Reichen von Josef von Arimathea, eines Würdevollen, und er hat viel Geld dafür bezahlt, dass man diesen schändlichen Leichnam dieses Gotteslästerers Jesus Christus, der am Kreuz gekreuzigt worden ist, wenigstens dann, weil er auch einer war, der an ihn glaubte, von den Pharisäern auf besseren Boden aufbahren könnte. Ich war schon dort, unterhalb von Golgatha, am Felsen befinden sich diese Gräber und holländische Christen führen uns, die Touristen, durch diesen Garten und man kann in diese Gräber hineinsehen. Es sind ja Grüfte mit Eingängen und dann einem Raum, wo eine Nische ausgekratzt und ausgearbeitet ist, auf die hinein man dann den Leichnam legte. Total eingewickelt wie eine Mumie, einbalsamiert, mehrfach, eine unglaubliche Prozedur, sehr lange. 7 Stunden dauert das, damit man dann noch länger hingehen kann, ohne dass es unerträglich ist. Auferstehung, das konnten die Jünger nicht glauben. Als Jesus davon sprach, ich werde sterben und am 3. Tage auferstehen, ruft Petrus aus, wie aus der Pistole geschossen, das widerfahre dir nur nicht. Und er hatte natürlich Auferstehung sowieso ganz überhört. Das gibt es doch überhaupt nicht in unserer menschlichen Erfahrung. Und ich muss jetzt aufpassen, denn ich möchte nicht, dass es passiert wie im Haus Jona, wo ein Predigthörer scheinbar die ganze Predigt über keinen anderen Gedanken gefasst hat, als was ist mit unserem Pfarrer Laubvogel los oder so. Denn er konnte sich einfach nicht mehr beherrschen. An Ostern muss es auch so sein, dass es Unruhe geben darf. Keine Grabesruhe bitte heute Morgen. Sondern er rief dann am Schluss der Predigt aus, Herr Laubvogel, ich muss Sie jetzt unterbrechen und muss noch was sagen. Sie haben gesagt, ich kann nicht an die Auferstehung glauben, weil ich wollte den Menschen, die es damit schwer haben, Recht geben. Ich wollte sagen und habe es gesagt und es war halt provozierend, ohne Überleitung, ich kann eigentlich auch nicht an die Auferstehung glauben, weil das aller Erfahrung, die wir machen, widerspricht. Und ich habe schon viele Leute beerdigt und ich bin hinter vielen Särgen hergegangen. Und ich habe zu vielen gesagt, als sie runtergelassen wurden, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und dann kann man das nicht. Aber ich habe dann übergeleitet und jetzt hoffe ich Ihnen den Schreck ein bisschen genommen zu haben, schon, die Auferstehung als ein Dogma, ein Gedanke, eine Lehre mit EH, eine kirchliche Ideologie, die Auferstehung als solche, die wird in keinem der Evangelien berichtet. Also nehmen Sie sich die Zeit, hoffentlich haben Sie die Kraft und den Mut, ich wünschte mir es, machen heute mal den Knopf aus, wir verstehen uns, gell? Und dann nehmen Sie sich Zeit und lesen die Auferstehungsberichte. Die Auferstehung wird nicht berichtet. Und die Kirche lebt ja auch nicht davon, seit 2000 Jahren, dass sie einem möglichst schlüssigen und logisch einleuchtenden Bericht von der Auferstehung vorlegen könnte. Die Widersprüche, die Sie eben schon vielleicht empfunden haben zwischen der Lesung aus dem Matthäusevangelium und der Lesung unseres Predigttextes, die sind da. Das heißt, hier reden entsetzte, aufgeregte Zeugen, die es nicht fassen können, was sie da erlebt haben. Aber was haben sie erlebt? Nicht die Auferstehung. Der Auferstandene war schon längst weg. Sie haben dann nämlich eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt. Das ist der springende Punkt. Armer Christ, wenn du das Glaubensbekenntnis glaubst. Aber in dem Glaubensbekenntnis bekennen wir den Glauben an einen jemand. Ich glaube an Jesus Christus, haben wir eben gesprochen. Gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am 3. Tage auferstanden. An den Auferstandenen. Also, sie lebt davon, die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, jeder einzelne Christ, jeder von uns heute Morgen in seinem christlichen Glauben lebt allein davon, dass er auferstanden ist und dass er heute Heute. Heute Morgen. Um 10 Uhr so und so viel. Wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, mitten unter uns ist. Das ist doch das, wovon wir leben. Also die Kirche lehrt nicht den Gedanken der Auferstehung. So habe ich das gemeint und habe damit furchtbar Schrockenheit ausgelöst im Haus Jona. Aber Sie verstehen jetzt, was ich sagen wollte, schon ein bisschen früher. Sondern sie zehrt, wir Christen zehren unser ganzes geistliches Leben allein von dem Leben des Auferstandenen. Also keiner der Berichte beschreibt die Auferstehung. Das kann man wahrscheinlich auch nicht beschreiben. Erinnern wir uns an Matthäus, da war berichtet, dass der Stein versiegelt ist und bewacht wird. Die Frauen kommen früh zum Grab, da wird der Stein weggeschleudert, haben wir gehört, wie von einem Erdbeben. Die Frauen entsetzen sich, die Wächter erschrecken zu Tode. Wie ein Blitz steht ein Bote Gottes vor den Frauen und spricht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Er ist ihnen schon voraus. Er ist uns immer voraus. Wir sind ja nur Nachfolger. Wir sind ja nur Jünger. Das ist schon viel, was hier beschrieben wird, aber die Auferstehung ist das wohl nicht. Die ist im Verborgenen geschehen. Da können wir nicht hineingucken. Die Botschaft des Engels schickt die Jünger vom Grabe weg. Weg von den Orten, wo es so modert und wo dieser Geruch des Todes, von Brust gibt es ein Wort, der Staub des Todes, wo der Staub des Todes liegt. Unter den Altaren steckt der Muff von 1000 Jahren, unter den Talaren, Entschuldigung, gab es mal einen Spruch in den 60ern. Und wahrscheinlich war was dran, dass die Jugendlichen aufbegehrt haben und haben mit Recht eine in Tradition, im negativen Sinn, natürlich muss das hier überliefert werden. Aber die Auferstehung, wenn wir nur die überliefern und predigen nicht und leben nicht in der Kraft des Auferstandenen, dann haben wir nicht mehr viel zu sagen als Kirche in unserer heutigen Welt. Dann ist wirklich unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Ich stehe heute Morgen auch gar nicht gern hier mit so viel Schwarz und nur so ein bisschen Weiß. Obwohl ich das toll fand, dass der Chor nicht in Schwarz-Weiß war, sondern in Bunt. Also, wie kommt denn Farbe ins Leben, wenn der Meistermaler uns mit seinem neuen Leben anstreicht? Wenn der Auferstandene in unser Leben bricht, wenn wir mit diesem neuen Leben angesteckt werden, dann können die Menschen um uns herum glauben, dass es eine Auferstehung gegeben hat, weil sie an uns den Auferstandenen am Werke sehen, am Wirken sehen. Dann können sie glauben, dass das Wirklichkeit ist, wenn sie sehen, dass Gott etwas bewirkt, weil er Wirklichkeit ist. Und der Stein bei Matthäus lag noch am Grab und die Wächter schnarchten in Seelenruhe. Es gibt Osterbilder, in der Offenbachpost ist jetzt wieder so eins. Da kann man den Auferstandenen sehen, wie er den Stein gerade so weggeschleudert hat, die Grabplatte. Das ist etwas ganz anderes, die Auferstehung, als eine Rückkehr aus so einem Zwischenreich von Toten, die gar nicht tot waren. Wie es in diesen Büchern von Moody und so beschrieben wird, Leben nach dem Tode, ist doch alles gelogen. Die waren doch gar nicht wirklich tot. Die waren nur klinisch tot. Aber sie hätten doch nicht wiederbelebt werden können, wenn sie wirklich tot gewesen wären. Bis heute versuchen Leute, sich einzufrieren, sogar Gehirne getrennt vom Körper am Leben zu erhalten. Es gibt da ungefähr 700 Menschen, die in den USA schon so gelagert werden. Und die hoffen darauf, mal wieder zum Leben erweckt werden zu können. Ist das das hier, was heute Morgen gefeiert wird? Noch was Das leere Grab, beweist das die Auferstehung? Ich war da, ich habe das leere Grab gesehen. Viele leere Gräber. Und wenn wir die Friedhöfe nach einigen Jahrzehnten öffnen, dann haben wir auch leere Gräber, oder stimmt's nicht? Beweist das die Auferstehung? Dass die Verwesung ihr Werk getan hat? Viele haben sich versucht, mit diesem Argument zu helfen. Ja, das Grab war leer. Man kann zu Jesu Grab nicht mehr pilgern. Man weiß ja nicht, welches es war. Und es stimmt schon, zu den toten, großen Menschen der Geschichte kann man zum Teil ja noch hinpilgern. Aber beweist das die Auferstehung? Nein. Deswegen haben sie ja gerade das Grab bewachen lassen, damit die Jünger nicht den Herrn stehlen und dann rum erzählen, er ist auferstanden, und irgend so eine leichtgläubige Masse zu einem Aufstand führen, die jetzt mit neuer Begeisterung dann vielleicht doch fähig wären, die Römer noch kräftig zu erwischen. Nein, deswegen haben sie sehr viel Geld ausgegeben, die Pharisäer, und haben die Römer das Grab bewachen lassen. Und die verstanden ihr Geschäft. Und deswegen haben sie die Soldaten, die dann zum Pilatus gerannt sind, bestochen mit Geld, dass sie nicht die Wahrheit erzählen. Mit Geld bestochen, Sie müssen das mal nachlesen, dass sie nicht die Wahrheit erzählen, sondern dass sie erzählen, die Jünger hätten ihn gestohlen. Und nicht das, was sie nämlich wirklich erlebt haben, als sie wie tot zur Erde fielen, weil die übernatürliche Kraft in die natürliche Welt plötzlich eingebrochen ist. Also alles wieder zum Leben kommen von Verwesenem und Leib, das ist hier nicht das, was wir heute feiern, sondern dass Jesus von Anfang an ein Leben hatte, das ewig ist. Er sagte ja, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich will euch mit meinem Leben anstecken. Und das ist Christsein. Ansteckung. Eine katholische Nonne hat ein Musical geschrieben. Ansteckungsgefahr Gott. Ansteckungsgefahr Gott. Und nun zu unserem Bericht. Maria geht am ersten Tag der Woche früh zum Grab, sobald das Gebot der Sabbatruhe ihr das erlaubt. Es ist noch dunkel. Sie findet es offen und den Stein beiseite. Sie läuft zu Petrus und den anderen Jüngern und sie sagt, sie haben ihn weggenommen, und sie rennen alle zum Grab. Und sie finden, das bestätigt, was Maria sagte. Sie haben ihn weggenommen. Und sie sagen, jedenfalls schreibt Johannes hier, sie glaubten ihr. Sie glaubten, aber vielleicht ist das noch gar nicht der Glaube, der christliche Glaube, sondern sie glaubten vielleicht nur, ja, was Maria uns gesagt hat, stimmt. Er ist weg. Schrecklich. Sie hat richtig gesehen, sie hat richtig berichtet. Die aufgescheuchte Frau da vorhin eben. Von Auferstehung glauben sie vielleicht noch gar nichts. Und während die beiden Jünger nun in Ungewissheit zurückgehen, kehrt Maria zum Grabe allein zurück und weint bitterlich. Und hier setzt unser Abschnitt ein. Johannes 20, Abvers 11. Maria Magdalena, das ist eine interessante Frau. Sie steht mit den anderen Frauen am Kreuz. Lukas nennt sie zusammenfassend die galiläischen Frauen. Bei der Grablegung war sie auch dabei. Sie sitzt dem Grab gegenüber, Matthäus 27. Bei Markus und Lukas steht das auch. Und bei Lukas erscheinen dann wieder die Frauen aus Galiläa unter den Zeugen. Also Maria Magdalena war jemand, der immer dabei blieb, immer in der Nähe Jesu blieb, bei Leiden, Tod und Grablegung. Und ähnlich berichtet Markus. Maria und Magdalena und die drei Frauen, Maria Magdalena und drei Frauen gehen zum Grab. Einen leuchtenden Blitz sehen sie im Grab. Einen Boten, der schickt sie zu den Jüngern, aber denen sagen sie nichts bei Markus, weil sie, Zitat, zittern und Entsetzen angekommen ist. Es folgt dann bei Markus der Hinweis, dass er am ersten gesehen worden sei von Maria. Jesus hat aus ihr 7 Teufel ausgetrieben. Die Kirche, die katholische Kirche, hat daraus später mal die 7 Todsünden gemacht. Die 7 Untugenden, die 7 Todsünden, die 7 bösen Geister, die aus der Maria ausgetrieben worden sind. Deswegen hat sie Jesus alles verdankt. Deswegen hat sie sich nicht geschämt, als er bei einem hohen Pharisäer zu Gast war, bei Simon, reinzukommen, Jesus mit einer Salbe die Füße zu salben, mit Haaren die Salbe die Füße zu trocknen. Und während der Pharisäer Simon abscheuungswürdig auf Jesus und das Geschehen dort blickte und sagte, wenn das der Messias wäre, dann müsste er wissen, was für eine Frau das ist und was er hier gerade zulässt. Weil das natürlich nicht anständig war. Aber das war eben Liebe. Das war Dankbarkeit, die nicht mehr auf die bürgerlichen Konventionen achtet, sondern hinstürzt und Jesus einfach ausdrücken muss, was er mir bedeutet. Ach, würden wir doch auch manchmal, ich selbst, diese bürgerlichen, braven deutschen Konventionen verlassen und einfach mal ein unbürgerliches, unzeitgemäßes Zeichen setzen, was er uns bedeutet. Und dann heißt es, dass diese Maria also die Erste war, die ihn sieht. Nichts hat sie dazu bewegen können, sich von Jesus zu trennen. In ihm fand sie Leben, Brot des Lebens. Von ihm hat sie sich ernährt und deswegen auch der Schock so groß, als er wirklich starb. Aber sie blieb beim Kreuz, beim Grab. Und deswegen ist sie vielleicht die, eine Frau, die gewürdigt wird, als Erste dem Auferstandenen zu begegnen. Sie sitzt weinend, erblickt 2 schimmernde Gestalten, die fragen sie, warum weinst du? Und sie klagt sie an, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und da taucht vielleicht nur erst wie ein Schatten vor der Morgensonne. Es taucht jemand auf. Und Maria Magdalena meint, kann ihn gar nicht richtig erkennen. Es ist der Gärtner, der verantwortlich ist für diese Grabanlagen. Rembrandt hat es in seinen Radierungen wunderbar gezeichnet. Er hat diesen Jesus als Gärtner sogar mit einem Gärtnerhut gemalt und mit Haken und mit Gartengeräten in der Hand. Sie hat gedacht, es ist der Gärtner und spricht auch ihn an und klagt. Hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, so will ich ihn holen. Auf meinen eigenen Armen will ich ihn tragen und ihm eine andere Ruhestätte suchen. Und jetzt kommt's. Da spricht er, Maria. Und die Stimme kennt sie. Einen Toten hat sie gesucht und ein Lebender ruft sie beim Namen. Und deswegen kann sie nur stammeln, Rabuni. Und die deutsche Übersetzung steht dabei, mein Herr, mein Meister. Die Übersetzung ist etwas ungenau. Rabuni heißt nämlich mein Meister. In der Lutherbibel steht nur Meister. Aber mein Meister, Rabbi, Meister, Rabuni, mein Meister. Und das ist wunderbar, finde ich. Gerade für mich als Theologen ist das sehr wichtig. Ich erkläre Ihnen, warum. Dieses seltsame Wort Rabuni steht in diesem Bericht nämlich als ein Siegel der Echtheit. Die Uhren laufen, vergessen Sie es nicht. Raum und Zeit. Das Wort ist Aramäisch und Aramäisch sprach Jesus mit seinen Jüngern und die Jünger haben viele aramäische Worte Jesu aufbewahrt. Immer wenn es etwas Besonderes zu erleben gegeben hat mit Jesus, dann haben sie den Originalton bewahrt. Das heißt, Echtheit. Auch Luther hat es bei der Übersetzung gelassen und nicht verdeutscht. Das bedeutet, dass eben die Worte, die er bei besonderem Anlass sprach, in den Urlauten gewürdigt werden sollen, stehen zu bleiben. An so einem Ausruf rüttelt man nichts, verändert man nichts. Man kann dann höchstens die Übersetzung erklären, aber man lässt es so stehen. Und ich nenne Ihnen nur zwei Stellen aus der Bibel, wo das genauso passiert ist. Es ist bei dem besonderen Anlass der Heilung eines Taubstummen geschehen, in Markus 7. Da heißt es, dass Jesus sprach, Hephata. Und das heißt, dann tu dich auf. Aber man hat diesen, also sprich wieder, sei wieder sprechend, du Stummer. Und diesen besonderen Ausruf hat man wörtlich im Wortlaut gelassen. Hephata. Oder bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, Markus 5, Talita Kumi. Steh auf. Ja? Die Auferweckung eines toten Mädchens. Originaler Urlaut. Verstehen Sie, was das bedeutet? Diese Worte sind wirklich gesprochen worden. Vor 2000 Jahren am ersten Ostermorgen gesprochen worden. Wir befinden uns hier nicht in irgendeinem Zwischenreich. Wir befinden uns in Raum und Zeit. Das ist christlicher Glaube. Das ist nicht nur ein Reich der Ideen und Gedanken. Das ist Wirklichkeit, harte Realität, bruta facta. Und deswegen, natürlich, will sie ihn anfassen. Sie will das noch wirklicher werden lassen. Und sie ruft voller Liebe Rabuni. Und es kann man sich nur vorstellen, dass sie das in die Knie zwingt. Und sie fällt vor ihm nieder und will seine Füße umfassen. Und wir erfahren, dass ihr das verwehrt wird. Seltsam. Warum verbietet ihr Jesus jetzt diese Verifizierung, diese Gewissmachung ihres Glaubens? Merkwürdig klingt dieses Wort Jesus, und es haben sich schon viele ihren Kopf drüber zerbrochen, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Rühre mich nicht an. Warum denn diese Härte? Maria hat ihn doch oft genug anrühren dürfen. Ich habe ja eben erst erzählt von der Geschichte mit den Füßen. Und die Abweisung Jesu deutet wahrscheinlich auf einen starken Einschnitt. Der gemeinsame Weg, auf dem Maria in dieser Form mit Jesus als historischer Person in Raum und Zeit zusammenging, der neigt sich dem Ende zu. Er will sie vielleicht sogar schützen davor, an etwas festzuhalten, an dem man nun nicht mehr halten kann. Denn er wird auffahren zu seinem Vater, aber er wird den Tröster senden. Deswegen bleiben Sie dabei, demnächst in diesem Theater, Pfingsten. Er wird den Tröster senden. Und es beginnt ein ganz anderer Weg. Und dann heißt es doch seltsamerweise, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Ist das nicht seltsam? Wie kann denn Jesus das so begründen? Denn sie kann ihn doch erst recht nicht mehr berühren, wenn er aufgefahren ist. Wieso sagt er nicht eher, so würden wir es so als Menschen sagen, Jesus hätte doch sagen können, jetzt rühr mich noch mal an, jetzt fass noch mal an, dass es Wirklichkeit ist, was du siehst. Und dann wirst du mich bald nicht mehr sehen. Deswegen nutzt diese Zeit nochmal. Seltsam. Bei Maria wusste er, sie muss er schon auf den anderen Weg vorbereiten. Jesus geht ganz persönlich mit uns um. Eine Woche später lässt er einen anderen geradezu zupacken. Das ist der Thomas, der sogenannte ungläubige Thomas. Alles Quatsch, der war überhaupt nicht ungläubig, das ist nur eine eingefügte dumme Überschrift in unseren Bibeln. Das ist nicht Wort Gottes, eine Überschrift eingefügt, Vorsicht. Sondern es war natürlich auch nur einer, der gesagt hat, bloß nicht bei so einer wichtigen Sache, die die Welt auf den Kopf stellt. Und wenn es einen Tag gibt, der die Welt auf den Kopf stellt, dann ist es doch heute Morgen, oder? Dann will ich auf keinen Fall einer Illusion anheimfallen, dann will ich verifizieren, anfassen. Wenn ich nicht meine Hände in die Seiten male, lege, will ich es nicht glauben. Und Jesus kommt und sagt, Thomas, fass mich an. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Er darf es. Wir lesen übrigens, dass er es vielleicht gar nicht gemacht hat, weil das hat ihm schon gereicht. Dass Jesus seine Gedanken konnte, hat ihn umgehauen. Und wir lesen genau wie bei Maria, dass er auf die Knie gegangen ist und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Das war klar, das war Jesus, der wusste, was er wollte, der kannte ihn, der kannte seinen Jünger doch. Aber er hätte es ihm doch gestattet. Das heißt, Jesus gibt jedem, was er braucht. Bist du ein Wissenschaftler? Dann forsche. Es gibt genug Hinweise darüber, dass die Auferstehung eines der besten historisch belegtesten Tatsachen ist, die die Weltgeschichte gesehen hat. Ich weiß, was ich sage. Ich habe jahrelang studiert. Und es ist wirklich so. Er ist auferstanden. Wir alle zusammen sind doch die, die nicht mehr sehen können. Und doch, ja was jetzt, glauben sollen als fromme Leistung, als religiöse Selbsterhebung aus unserem Bauch ständig selbst gemacht? Nein, selig sind, die nicht sehen und doch glauben dürfen. Und meine Frau und ich, wir verdanken einem Pfarrer in Göttingen ein besonderes Erlebnis. Das war ein Pfarrer, zu dem sind wir aus der Universität immer gepilgert, in so einen Vorort, der hatte immer volle Kirche. Und ihm verdanken wir diesen wunderbaren Hinweis, den möchte ich Ihnen zum Schluss als Trost geben. Ich habe auch mal gedacht, wie das viele moralische Christen denken. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Du kannst mich nicht mehr anfassen. Du, Thomas, hast mich noch anfassen können, aber alle, die nach dir kommen, alle, die in Obertshausen heute Morgen hier sitzen, können mich nicht mehr berühren. Soll ihnen denn dieses Erlebnis der Gemeinschaft mit mir versagt bleiben? Nein. Und ich habe es zusammen mit meiner Frau als einen wunderbaren Gedankenanstoß empfunden, dass uns dieser Pfarrer auf folgende Fährte gesetzt hat. Er hat auch von sich gesagt, er hat es immer so verstanden, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, die würden selig gepriesen, die nun fähig sind, eine größere Glaubensleistung zu vollbringen. Glauben wieder als Anstrengung, als jene, die damals Jesus noch mit den Händen betasten konnten. Aber dieses Wort will uns sagen, und jetzt kommt der Satz von Pfarrer Schiller aus Göttingen, die nicht mit den Händen tasten, noch mit den Augen sehen, werden nicht weniger haben, sondern sie werden auch die volle Nähe und Freude unvermindert erfahren. Und darum werden sie selig gepriesen. Selig seid ihr, die ihr heute Morgen hier sitzt und vielleicht auch wie Maria umfassen wollt. Wer wollte an so einem Tag nicht sich seines Glaubens vergewissern durch Umfassen? Aber uns ist genauso viel Gemeinschaft gegeben. Uns ist genauso zugesprochen, selig seid ihr, wenn ihr diese Gemeinschaft mit Jesus im Glauben, was ist Glaube? Im Glauben, in der Verbindung an ihn, die ihr nun Kraft des Heiligen Geistes haben dürft, feiert in eurer Mitte, hier im sehr starken, konzentrierten Sitzen auf diese Geschehen hin, nach vorne, aber dann später in der Woche und auch schon nach dem Gottesdienst wieder im Umfassen der Geschwister. Drückt euch doch ruhig mal an Ostern und umarmt euch doch mal und ruft euch zu, der Herr ist auferstanden, und grüßt euch nicht mit frohe Ostern und sowas, sondern ruft euch den christlichen Osterruf zu, der Herr ist auferstanden, und der andere muss dann antworten. Er ist wahrhaftig auferstanden. Macht euch doch eures Glaubens mal gewiss im Anschauen von Jesus in den Gesichtern der Geschwister, der Schwestern und Brüder. Oder hat Bonhoeffer nicht recht gehabt, als er das wörtlich nahm? Die Kirche ist der Leib Christi. Die Kirche ist der Leib Christi. Und das bedeutet, dass wir unsere Hände und Füße auch dazu benutzen müssen, um diesen Glauben Wirklichkeit werden zu lassen. Sonst bleibt er nur etwas, was keine Welt um uns herum jemals noch erschüttern kann. Mit Star Wars erster Teil, wie er an Karfreitag lief und so, da können wir nicht konkurrieren. Das ist einfach zu viel Action. Aber was wir wirklich brauchen, das ist das, was auch an Karfreitag ist er gelaufen, E.T., nicht wahr? Der Außerirdische. Warum? Vielleicht ist er gelaufen, weil 30 Theologen in Amerika, weil Theologen aus Amerika 30 Parallelen zum Leben Jesu in diesem Film entdeckt haben. Und Spielberg sagt, das ist ihm unbewusst passiert. Daraufhin befragt. Unbewusst. Und am Schluss, als E.T. beinahe gestorben war, oder vielleicht war er tot und kommt dann wieder zur Kraft, dann verabschiedet er sich von seinem Jungen und sagt, ich werde immer bei dir sein. Läuten bei Ihnen da nicht alle Glocken? Genau das sagt Jesus ein paar Festtage später im Kalender im Mai, kurz vor seiner Himmelfahrt. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Aber wir haben zum Glück keinen Glauben an einen E.T., an so einen runzligen Gnom, sondern wir glauben an einen Auferstandenen, an einen Jesus Christus. Mensch wie du und ich. Er hat gesagt, ich war tot und doch jetzt lebendig, wie unser Wochenspruch es uns zurief, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jederzeit ist er da für dich, wenn du ihn im Glauben anfasst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.